Ich glaube, es ist wirklich so, in meinen, ich so um die 18 hatte ich die ersten Menschen um mich herum, wo ich, also People of Color, die Freunde, Freundinnen waren. Das hatte ich vorher nicht gehabt. Und es hat einen Teil von denen gegeben, die sich sehr intensiv mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt haben und das erlebt haben, logisch erlebt haben, wie wir das praktisch alle erleben. Aber ich wollte das nicht sehen und ich das nicht hören. Und zwar, weil ich das Gefühl hatte, das macht alles noch schlimmer. Das ist nicht der richtige Weg der Heilung, wenn wir das tun.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Heute ist es so nicht zu früh für dich, habe ich gedacht.
Hey, nein. Ich fühle mich sehr fit.
Gell? Und für mich fühlt es sich schon so an, als ob irgendwie Nachmittag am 4 ist, wir haben jetzt 11, weil ich bin schon wahnsinnig lang wach. Ich habe manchmal, zum Glück nicht sehr oft, so Nächte, wo ich am 4 verwache. Eigentlich müde, aber gleichzeitig hell wach. Und dann entsteht so ganz ein seltsamer Mix in meinem Hirn von irgendwelche gute Ideen, die wir jetzt eigentlich gerade anfangen und sie anfangen bearbeiten. Aber gleichzeitig so, du musst jetzt schlafen, Sarah. Und dann höre ich immer so irgendwelche so Meditationen. Und dann höre ich und dann höre ich und dann denke ich, ja, ich bin so entspannt. Und macht es wieder bling. Und es kommt irgendwie wieder ein Gedanke. Dann macht es bling. Und dann denke ich, ich könnte eigentlich auch Aufstand schaffen. Oder sogar irgendwie schon schwimmen oder sonst irgendetwas machen. Aber für das bin ich dann gleich wieder zu müde. Und es ist so ein totales Durcheinander. Aber mir geht dem Kopf in der Nacht, dass ich manchmal denke, was bin ich froh, dass man nur in der Nacht so denkt und nicht am Tag.
Also jetzt bist du nicht mehr durcheinander.
Nein, jetzt bin ich voll da.
Ja, also ich kenne das auch. Also viel weniger als auch schon. Aber gerade wenn viel läuft, also ich habe jetzt zum Beispiel mega viel moderiert und dann finde ich manchmal, oder auch mein Rhythmus so irgendwie durcheinander ist, weil ich spät ins Bett gehe und einmal früh und einmal spät aufstehe. Und ja, ich habe dann so auch, ich habe so Musik, lustigerweise, ist so tibetische Klänge.
Kannst du mir die schicken?
Ich schicke sie, was eben lustig ist. Ich habe es auch schon anderen geschickt.
Sagt, es können
nicht alle etwas damit anfangen. Die einen finden so, nein, Mara, sorry. Mir hilft es. Ja, wir haben heute auch eine Gästin da, die das vielleicht auch kennt.
Ich also reden wir nicht über Schlafen heute?
Nein, absolut
aber
nicht.
Hat
aber vielleicht über schlaflose Nächte manchmal oder über andere Meditationsmusik, ich weiss es nicht. Herzlich willkommen, Angeline Feldner.
So schön bist du da.
Ich freue mich wahnsinnig, dass ich da sein darf. Danke.
Kennst du das auch, was wir jetzt gerade besprochen haben? So kurzen Einblick gegeben haben?
Also ehrlich gesagt, ich schlafe sehr, sehr gut. Ich habe selten schlaflose Nächte. Wenn ich sie habe, dann sind es eigentlich immer Themen, die ich irgendwie nicht loslassen kann. Das gibt es natürlich schon. Aber relativ selten.
Das freut mich zu hören.
Das ist ein wahnsinniges Glück auch.
Total. Total,
wie ja. Du stehst ja nie von denen. Oder ich sage immer, Nacht ist ja ein schlechter Berater. Also nie das SMS einem Ex-Partner schicken, wo man schon lange mal hat wollen schicken, oder das eine Mail am Vorgesetzten.
Nicht denn,
oder? Nein, einfach nicht. Nein. Es kommt nicht gut.
Aber bei mir auch nicht vor einem 11 Uhr am Morgen.
Hey, was ich merke, Alben, ist, das kommt schon vor, dass man irgendwie am Abend noch nicht richtig loslassen kann, weil man das Gefühl hat, man muss doch noch das und das und das und dann kannst du nicht schlafen vorher. Aber genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ein Problem, dass wenn man eben müde ist, eigentlich, dass man dann auch Zeug schreibt, wo man so gar nicht würde schreiben. Also ich merke zum Beispiel, ich mache viele Fehler. Oder schreibe irgendetwas, dann lese ich es am nächsten Morgen und denke, es ist ja voll Fehler. Warum? Ich war zu müde gewesen, oder?
Ja, es ist einfach, manchmal ist besser, einfach schlafen und alles weglegen und dann am nächsten Tag wieder darüber nachdenken.
Ich würde dich vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen. Viele werden dich wahrscheinlich kennen, die zuhören. Du bist nämlich SRF-Fernsehjournalistin. Du moderierst die Quizshow 1 gegen 100. Du bist ursprünglich ausgebildete Typografin. Das finde ich mega spannend, weil das ist so ein Beruf, der gerade also in meiner Generation noch mega viele gelernt haben. Würde mich dann vielleicht gerade noch wundern, wie das, also was dich noch damit verbindet. Dann bist du auch Schauspielerin ausgebildete, gell? Da habe ich auch von dir erfahren, vielleicht gerade eine Frage so, an einer Lesung, dass das ein mega Wunsch war von dir als junge Frau, gell?
Immer schon, ja. Ja. Mhm. Der erste Wunsch, den ich mich daran erinnern kann, war der, dass ich jetzt wirklich
Schauspielerin
war. Ich habe das Gefühl, vielleicht schon mit 7, 8. Ich habe Fernsehen geschaut. Es war etwas ganz Besonderes gewesen, dann Fernsehen schauen zwischendurch. Und dann habe ich gedacht, so wie die möchte ich auch irgendwann einmal.
Was hast du geschaut? Also weißt, das sind so, ich mag mich erinnern, ich habe so wahnsinnig gerne Anna geschaut, also diese Serie.
Die Ballett-
ich auch Ballett-Tänzerin. Ich wollte die Anna sein. Ja.
Das ist die Ballett.
Darum wollte ich Ballett-Tänzerin sein.
Ah ja, das kann ich verstehen. Ich war Ballett-Tänzerin, sogar in der Zeit, wo Anna gelaufen ist. Aber also, wenn ich sage Ballett-Tänzerin, ist es natürlich ein bisschen übertrieben, weil es klingt so, als wäre ich da durch das Zeug geschwungen, durch die Luft geschwungen. Ich weiss nicht, wie talentiert ich war, aber ich wollte natürlich auch Ballett machen und habe mich aber nicht so richtig geeignet, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens konnte ich die Füße nicht so platzieren, wie man sie platzieren sollte. Ich konnte nie den Spagat können, nie. Und ich habe auch nicht ausgesehen wie die anderen Balletttänzerinnen. Aber ich durfte gehen, ich durfte das Ballett gehen.
Magst du gerade etwas dazu sagen?
Zum Ballett?
Ja, oder wenn du sagst, du hast nicht ausgesehen wie die anderen.
Ich habe ja eigentlich nie ausgesehen wie die anderen. Also das Ballett war da nicht ein Sonderfall gewesen, aber ich habe später schon angefangen, über das nachzudenken. Das Ballett, glaube ich, etwas war, das besonders nicht für Mädchen wie mich gedacht war. Eigentlich habe ich im Nachhinein das Gefühl. Ich habe mich schon auch gefragt, warum bin ich denn gerade auf das gekommen. Hat es auch mit der «Ich will eben so sein», wie man das Gefühl hat, dass Mädchen doch sind. Oder Mädchen interessieren sich doch für das Ballett, denn zumal sich viel für das Ballett interessiert oder für das Reiten. Und ich war mega allergisch auf Rosshaar. Und darum war Reiten wirklich keine Option. Also habe ich es mit Ballett probiert. Und es hat so Sachen gegeben, wenn du mich jetzt fragst, wie ist das gewesen? Ich kann mich gut erinnern, ich glaube, ich schreibe auch in meinem Buch über das, dass zum Beispiel meine Kolleginnen, die haben alle mit ihren schönen Haaren so ein Netzli, das zusammenbinden hinten, das Bürzi machen und ein Netzli drüber tun. Und ich mit meinen kurzen Kruseln, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und trotzdem habe ich das schöne Netzli mal geschenkt bekommen und habe gemerkt, es gibt schon Wege, wie man das so ein bisschen so tun kann, als ob. Als hätte ich auch ein Bützi. Ich
gehe noch ein bisschen weiter in deiner Biografie. Du hast nämlich dann nach deiner Kindheit auch studiert. Du hast einen Master of Advanced Studies in Communication Management und Leadership. Und dann hast du 2 Bücher geschrieben. Das erste mit dem Martin Dien zusammen im 21. der Sommer, in dem ich schwarz wurde, ist in der Black Lives Matter Bewegung entstanden. Und jetzt, kürzlich, ist dein neues Buch rausgekommen, Rassismus im Rückspiegel. Vielleicht eine platte Frage, aber wieso bist du nachher als Fernsehmoderatorin, Schauspielerin zum Bücherschreiben kommen. Was hat dich dazu bewegt, die 2 Bücher rauszugeben?
Bewegt hat mich natürlich das Thema. Aber ich muss schon sagen, ich habe immer gerne geschrieben. Du hast am Anfang gesagt, Typografin bin ich gewesen. Ich bin Typografin geworden. Ich bin ein bisschen reingelaufen. Anders kann ich es nicht sagen. Also das ist eben im Gegensatz zu der Schauspielerei nicht etwas, was ich mir immer gewünscht habe. Es hat sich ein bisschen so ergeben. Ich bin mal schnuppern, es hat gepasst und dann hat es geheissen, wenn du möchtest, darfst du schon hier die Ausbildung machen. Und ich habe gefunden, wow, das ist super, weil das will ich ganz viel. Also mache ich das. Aber was mich an der Typografie vor allem interessiert hat, ist der Text. Also ich wusste, das ist ein Beruf, da geht es um Gestaltung mit Text.
Aber eigentlich habe ich den Text spannend gefunden, nicht unbedingt die Gestaltung. Und ich hatte immer dann besonders Freude gehabt, wenn jemand kam und gesagt mit ganz, ganz viel Text und gesagt hat, jetzt muss man das machen. Und hat vielleicht dann so das Zeug eingescannt. Und wenn das nicht funktioniert hat, habe ich das super gefunden, weil dann musste ich den Text selber abschreiben. Und das war viel spannender als die Gestaltung. Und ich war auch nicht besonders geeignet für das. Darum, so das Ausholen. Das heisst, ich habe eigentlich immer gerne geschrieben. Ich habe schon als Kind gerne geschrieben. Auch in der Schule war es so, dass wir so das allerlei Heft hatten, habe ich mich später erinnern später, wo wir, wenn wir fertig waren mit unserer Arbeit, haben wir dürfen dort etwas reinzeichnen. Und mir hat immer gestört, warum die sagt, die zeichnen, die Lehrerin. Weil ich kann gar nicht zeichnen und ich mag gar nicht zeichnen. Was heisst, wenn ich fertig mit der Arbeit bin, bekomme ich quasi die Strafaufgabe und muss zeichnen. Das ist doof. Und ich habe eben dann angefangen, Geschichten zu schreiben. Und ich habe eigentlich immer ein bisschen geschrieben. Und dann bin ich aber eben beruflich irgendwie in einen anderen Weg genommen zuerst. Und habe aber schon gemerkt, auch als Journalistin an sich schreibe ich gerne. Und darum ist das, glaube ich, nicht so weit hergeholt, dass ich dann plötzlich angefangen habe, Bücher zu schreiben. Aber es ist mir nicht ums Schreiben gegangen, es ist eigentlich ums Thema gegangen.
Magst du uns mitnehmen in diesen Prozess? Also eben, du sagst, das Thema
Rassismus. Mhm. Wir haben nach Black Lives Matter 2020 Man ich mich gut erinnere, wenn ich mit der Katrin Winzerried, mit der ich seit vielen Jahren befreundet bin, die auch beim Schweizer Fernsehen arbeitet und Filme macht, bin ich mal mit ihr essen. Und sie hat mich dann gefragt, was macht das mit dir, was da gerade passiert? Und dann habe ich eins von den ersten Mal so ganz fest angefangen zu erzählen. Und bin jetzt erzählen gekommen, fast nicht mehr aufhören. Und sie hat zugelassen und hat irgendwann gesagt, da müssen wir eigentlich einen Film machen. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich im ersten Moment abgewunken und gedacht, was kommt jetzt die auf so eine komische Idee? Warum soll ich jetzt da, warum ein Film und warum zu mir ein Film? Und hatte aber dann so irgendwann mich begeistert von dieser Idee. Und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet, wie könnte der Film aussehen. Und ich hatte immer das Gefühl, wir gehen Geschichten erzählen von Menschen. Von Menschen, die Rassismuserfahrungen haben. Und ich glaube, dass sie von Anfang an das Ziel hatte, ich erzähle deine Geschichte. Und dann ist das immer mehr zu meiner Geschichte geworden und am Schluss eigentlich ein Film über mich. Und das ist aber schon das allein ist ein grosser Prozess, weil ich eigentlich mich nicht. Ich wollte mich nicht mit meiner Geschichte auseinandersetzen und vor allem wollte ich die nicht öffnen, weil ich das Gefühl hatte, das ist ja auch mit viel Verletzungen verbunden, aber es ist auch damit verbunden, dass wenn ich mich öffne an der Öffentlichkeit, dann glauben die dann etwas von mir, was vielleicht gar nicht stimmt. Nämlich genau das, sie ist verletzt. Ja, ist jetzt die verletzt durch ihr ganzes Leben gelaufen? Ist jetzt die total von Schmerz belastet und weiss ich was. Und das wollte ich eigentlich nie. Und dann ist der Film entstanden. Glaub, sehr wertvollen Film, habe ich selber das Gefühl. Also ich habe gemerkt, das hat schon bei sehr vielen Menschen sehr viel ausgelöst. Und sehr viel, glaube ich, in diesem Land haben angefangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Auch durch den Film, was ich sehr schön finde. Und dort habe ich wie gemerkt, okay, offensichtlich ist das vielleicht etwas, was mir gelingt, dort einen Zugang zu schaffen. Und das hat mir dazu verleitet, dass ich mir auch gesagt habe, vielleicht habe ich sogar ein bisschen jetzt die Verantwortung. So. Und der Martin Dien ist dann auf mich zugekommen und hat vorgeschlagen, wir könnten ein Buch zusammen machen. Das konnte ich mir noch nicht so richtig vorstellen am Anfang. Es ist voll in die Corona-Zeit reingekommen. Und dann haben wir uns aber entschieden, wir machen ein Gespräch. Und aus diesem Gespräch gibt es ein Buch. Und ein grosser Teil von diesen Gesprächen haben wir aber geführt nachher über Video, weil man sich eben gar nicht hat treffen durfte. Also, das ist schon noch eigentlich spannend. Also, ich frage mich manchmal schon, wie wäre jetzt das Buch vielleicht anders rausgekommen, wenn wir uns mehr gesehen hätten? Und das ist schon noch mal etwas ganz anderes, der persönliche Austausch oder der Videoaustausch.
Und es ist so ein Prozess irgendwie in Gang gekommen. Und der hat bis heute nicht aufgehört, der Prozess.
Jetzt dein neues Buch. Das ist ja, nimmt uns ja wirklich mit. Rassismus im Rückspiegel. Das ist ja etwas, wo wahnsinnig einem auf eine persönliche Reise mitnimmt. Und ich finde das noch spannend, wie du sagst, eigentlich eben nicht mal einen Film hast du wollen über dich. Und jetzt gibt es so das Buch, wo, wenn das liest, also mich hat es sehr berührt, weil es eben zeigt dir Verletzlichkeit und es tut einem wirklich auch emotional oder bewegen. Was ist da passiert, dass es dann zu dem Buch gekommen ist, wo wirklich findest, ja, ich zeige das, ich rede darüber? Also irgendwie hast du ja Angst abgebaut. Oder einen anderen Umgang damit.
Es ist noch interessant, als ich das mehr an die Arbeit gemacht habe für das zweite Buch, habe ich eigentlich ein anderes Ziel gehabt. Ich hatte das Gefühl, im ersten Buch ist es doch fest um unsere eigene Geschichte gegangen, weil die ist eine Art wie nicht verhandelbar, oder? Wir erzählen, was wir erleben, was wir empfinden, das ist einfach so, das kann man nicht negieren. Und im zweiten Buch ist es mir eigentlich darum gegangen, zu zeigen, welche Strukturen hinter dem Ganzen stehen. Also es soll genau eigentlich nicht mehr um mich gehen. Und ich wollte aufzeigen, was ich sage jetzt, in der ganzen Zeit von meinem Leben passiert ist, wo, oder was eigentlich mit der Gesellschaft passiert und wie eine Gesellschaft mit einem Thema umgeht, über die ganze Zeitspanne von meinem Leben, das sind jetzt rund 50 Jahre. Das war mein Ziel. Und dann musste ich aber mich fragen, und wie erreiche ich denn das Ziel? Wie schaffe ich denn auch hier wieder den Zugang zu den Menschen? Ich bin nicht Historikerin, ich kann nicht ein historisches Buch schreiben. Ich bin Journalistin, das heisst, ich kann es auf eine journalistische Art angehen. Und nach der Zusammenarbeit mit der Lektorin haben wir wie gemerkt, aber am besten funktioniert es auch, trotz allem, wenn ich bereit bin, auch viel wiederzugeben von mir persönlich. Und darum ist es jetzt trotz allem auch wieder sehr ein persönliches Buch geworden.
Ich glaube, das ist auch etwas, was uns drei verbindet, auch in unserer Arbeit, oder? Dass wir ja über unsere persönlichen Geschichten auch auf die strukturellen Probleme, strukturelle Diskriminierung aufmerksam machen. Und auch wenn unsere Diskriminierungsformen, die wir erleben, ganz anders sind, kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, oder so. Auch der Prozess, wie viel gebe ich dann jetzt auch Preis von mir? Und es sind ja auch immer andere Leute involviert, weil in dem Erleben bin ich ja nicht allein. Also, man schildert ja dann auch Situationen, vielleicht, wo man erlebt hat in der Schule oder in der Familie, wo auch andere betreffen. Und macht auch die anderen verletzlich, so. Und ich finde, und gleichzeitig ist es so wichtig irgendwie, also eben, wie erreicht man sonst, wie Empathie geht ja nur, kann man ja eigentlich auch nur auslösen durch eine persönliche Geschichte. Natürlich sind dann Zahlen und so auch immer klärend, aber schlussendlich will man ja wie erzählen, wie es ist, wenn man das erlebt, oder wie ist das bei dir?
Ich weiss nicht mal, ob es das Bedürfnis ist, ich will erzählen, wie es ist, aber ich spüre, dass man ja wie an Glaubwürdigkeit gewinnt, wenn man bereit ist, selber ein bisschen etwas zu geben. Aber wenn ich zum Beispiel euch zuhöre, ja, im Podcast fällt mir das natürlich mega auf, ihr seid so offen und das macht es, das schafft eben Zugang und Nähe und das macht es so wertvoll. Aber ich habe mich das auch gefragt, und wie viel, wo sind denn eure Grenzen? Oder wie spürt man die? Zieht man die von Anfang an? Entscheidet man sich, hey, so weit bin ich bereit zu gehen? Oder wächst man in das inne? Oder schießt man auch mal über das Ziel aus und sagt, hey, da bin ich irgendwie zu weit gegangen? Also es nimmt mich mega, mega Wunder, wie das für euch ist.
Ich glaube, für mich hat es ganz viel damit zu tun, dass ich immer wieder gut mit mir in Kontakt bin. Und da hilft mir auch das Älterwerden. Also von wegen über das Ziel rausschiessen. Also ich merke, wie je älter ich werde, desto bewusster bin ich mir über meine eigenen Grenzen, über was für mich stimmig ist und was nicht. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich für mich von Anfang an immer also irgendeine Grenze wie gesetzt habe, sondern ich setze die Grenze immer wieder vorzu. Ich kann so ein für mich auch die Regeln, also natürlich, dass ich die Kinder schütze und dass ich eben, also wie du jetzt auch gesagt hast, Familienmitglieder schütze, aber auch immer wieder, wenn ich merke, ich bin mit etwas so richtig knietief gerade drin und sehr, sehr verletzt, dann gehe ich nicht gerade raus mit dem. Also ich tue viel auch, was ich rausgebe, ist ja so etwas, oder aus der Vergangenheit auch, also manchmal schon auch im Moment, aber dann sind es Themen, wo ich nicht mehr so voll drin bin, sondern auch schon vielleicht mit meiner Therapeutin darüber geredet habe, mit meiner Supervisorin und, oder? Also wo ich wie merke, ich bin im Prozess und ich bin mir sehr bewusst, was möchte ich von dem rausgeben und was nicht. Also so ein also für mich hat es ganz viel mit Bewusstsein zu tun, immer wieder anzuspüren und ich glaube halt, also ich sage immer wieder, wir brauchen mehr den Mut zur Verletzlichkeit, weil die Themen, die uns so unglaublich verletzen, es hat sehr viel auch mit Tabus zu tun, mit Scham, mit Schuld. Und man könnte das auch nur abbauen, wenn wir mehr uns bewusst werden, wir alle, nicht, wir sind nicht von allem betroffen, aber wir alle haben Verletzlichkeit. Und ich glaube, wenn wir das mehr können, gegen aussen, also auch zeigen, dann entsteht eine Form von Empathie, die sonst fast nicht möglich ist.
Ja, ich frage mich aber auch, wenn ihr jetzt über eure Familiensituationen redet, über eure Kinder mit Behinderungen, das ist ja wahnsinnig intim, oder? Das ist ja grundsätzlich etwas, wo man sicher nicht mit jedem eigentlich möchte teilen, könnte man denken. Und das würde mich wundern, wann ist der Entscheid gefallen, hey, wir reden, also ja, wir haben jetzt hier einen Podcast, wir reden über das, wir schreiben über das.
Ja, ich kann vielleicht so sagen, dass bei mir schon ein rechter Prozess war, wo immer wieder Entscheidungen drin waren, was gebe ich preis. Und wo ich ja, am meisten sagen, also oder drin reflektieren, ist im Austausch mit Selbstvertreterinnen, also im Austausch mit erwachsenen Frauen mit Behinderungen, allgemein Menschen mit Behinderungen. Weil ich kann ja meine Tochter nicht so genau fragen, was ist für sie okay. Und natürlich dort viel auch nicht teilen. Also eben gerade, wenn es zu intim ist, wenn es um ihren Körper geht. Und das ist mir mega wichtig, das nicht zu teilen. Ich rede dann eben sehr fest und sehr schnell. Also ich schildere zum Beispiel eine Situation, die man erlebt, eben vielleicht auch ähnlich wie in deinem Buch, eine Erinnerung und nachher aufs strukturelle Thema mehr gegangen. Oder auf meine eigene Empfindung oder dann den Zusammenhang von dem, was ich erlebe und dem, was sie erlebt. Und für mich selber habe ich irgendwann festgestellt, ich habe mega Angst gehabt. Also ich bin auch sehr geprägt, dass man nicht solche Sachen gegen raus tragen sollte. Also im Sinn von, wir entsprechen nicht der Norm und darum musst du aufpassen. Weil die Gesellschaft wird dich für das bestrafen quasi. Also, und meine Erfahrung, also für mich ist es mega wichtig, in meinem persönlichen Prozess zu merken, das, was man mich gewarnt hat, passiert nicht. Also natürlich gibt es schwierige Momente und es gibt Kritik und es gibt Hasskommentare, aber das, was ich wirklich das Gefühl habe, passiert, passiert nicht. Und das hat mich dann eigentlich eher bestärkt, weil was passiert ist viel mehr das Positive. Andere Leute haben sich mir gegenüber geöffnet, haben von ihrer Verletzlichkeit, von ihren Erfahrungen erzählt und ich glaube, darum mache ich das auch. Aber natürlich, je grösser die Reichweite, desto mehr fängt man sich an überlegen, was geht und was nicht. Ja, so ist das bei mir. Ja,
ich glaube, die Reflexion darf ja auch nie aufhören, oder? Und das Bewusstsein zu haben. Also ich habe auch viel, was ich nicht teile. Und Und ich glaube, dort rein, also ich finde es auch spannend, oder überhaupt mal über das eben so zu reden. Eben wenn, also du sitzt uns da gegenüber und hast, oder man hat so das Gefühl, weißt, man kommt da viel mit, aber es wird ganz viel auch nicht in dem Buch stehen, oder?
Wichtig. Ich glaube, das ist genau ein wichtiger Punkt, dass natürlich Leute, die uns jetzt zulassen oder über uns lesen, dann das Gefühl haben, sie bekommen die ganze Palette über. Aber eigentlich geben wir ja am Schluss gleich nur einen ganz kleinen Teil. Bei diesem Thema nur einen kleinen Teil, aber auch nur einen kleinen Teil von unserem Leben. Weil das ist so facettenreich. Und vielleicht ist es eben auch ein bisschen das, oder? Dass wir ja am Schluss gleich nicht alles einfach ausbreiten.
Nein, also nie. Oder? Also es ist wirklich so, ich habe ganz viel, also ich bin auch schon angefragt worden für irgendeine Home-Story, das würde ich nie machen. Also weißt du, so, es gibt ganz viele so Grenzen. Und wirklich auch ganz viele Themen, die ich nie würde gegen rausgeben. Und das finde ich auch ein wichtiges, eben so das Abgrenzen dürfen und eben auch schützen. Und ich finde es einfach spannend, auch eben mit, ich habe es jetzt auch spannend von, weißt du, den Prozess, oder, wo du dann so merkst, nein, eigentlich eben über die Strukturen. Und ich habe schon auch immer bei allem, was ich, also in den 4 Jahren, wo ich Kolumnen geschrieben habe, über den Alltag oder mit meinem Sohn, immer, was ist meine Meta-Absicht? Und das ist immer strukturell.
Ja, genau. Mhm. Und versteht das die Menschen? Habt ihr das Gefühl, das ist, das, ist das etwas, was ihr könnt überbringen könnt, wo ihr merkt, ja, die Leute verstehen das, wie wir das machen, oder sie verstehen es eben oft auch nicht?
Ich glaube, es ist nicht meine Verantwortung. Also meine Verantwortung ist, dass ich mir das überlege, dass ich das reflektiere, aber ich bin nachher nicht verantwortlich, was sie daraus nehmen. Sondern, also, ja, ich weiß nicht, wie siehst du es?
Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Nein, ich finde das total schön. Ich bin nicht verantwortlich, ja. Es ist ein Angebot.
Also, ich bin verantwortlich, was ich sende, genau. Aber ich bin nicht verantwortlich für das, was dann empfangen wird, oder? Also,
absolut.
Sonst kann ich nichts mehr machen. Was weißt du, wenn ich mir bei jedem Post, den ich mache, bei jedem, also immer überlege, das finde ich wie, also man hat ja, jeder Mensch hat auch wieder eine Eigenverantwortung.
Ja, und ich glaube, so, was schon spürbar ist, dass man halt Projektionsfläche auch wird in vielem. So, also, bis hin auch im Persönlichen. Also, ich habe auch erlebt, wenn ich zum Beispiel, mich jetzt, ich sage jetzt, also, verstritten ist jetzt zu viel gesagt, aber vielleicht einen Konflikt mit jemandem, wo näher ist und dann, zum Beispiel, dann kam ich so, ja, also du, wo dich ja einsetzt für die und die Arbeit, kannst jetzt doch das und das so und so nicht sagen. Also, und dann merke ich so, ich muss dann manchmal schon abgrenzen, so, okay, das ist jetzt mein privater Bereich und das ist jetzt mein beruflicher Bereich, so. Oder vielleicht auch mehr mich dann zwischen ihnen zurückziehen. Oder ich sage auch so im Freundeskreis oder Freundinnenkreis, jetzt habe ich im Fall einfach genug, ich glaube, ich habe das auch schon im Podcast gesagt, so, ich mag mich jetzt gerade mit keiner Diskriminierungsform auseinandersetzen. Ich wollte jetzt einfach in den Keller tanzen, zu Techno, und ich kann gerade nicht überlegen, ist jetzt der Club barrierefrei, ist jetzt die Musik für neurodivergente Menschen auch okay, so, ich muss mich gerade befreien von all dem. Und merke so, ich muss wirklich bewusst sagen, jetzt bin ich nicht in der Arbeit oder jetzt brauche ich schnell wie einen Erholungsraum. Vielleicht ein bisschen so, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch.
Ich kenne das sehr gut, ja. Ich habe jetzt gerade bei der Thematik Rassismus fällt mir natürlich auf, dass ich oft, dann, wenn man mit anderen Menschen am Tisch hockt, also, kommt man relativ schnell auf das Thema und ist eine Art wie ein bisschen bucht auf das Thema. Und ich bin immer ein bisschen eine Mischung zwischen, ich finde es schön im Sinne von, ich merke eine Offenheit, die vielleicht grösser geworden ist im Vergleich zu früher. Das ist positiv. Oder das Interesse mir gegenüber, meiner Arbeit gegenüber. Gleichzeitig stelle ich fest, dass man manchmal auch manchmal kommt es mir vor, als würde man wie warten auf den Moment, wo ich dann da bin. Und dann kann man bei mir mal alles abladen, jede Frage abladen, die man schon lange hat zu diesem Thema. Oder darf ich jetzt eigentlich das noch sagen? Jetzt kannst du mir das gerade mal erklären? Oder so. Wo ich denke, das ist, du hast es vorhin gesagt, Eigenverantwortung. Wo ich denke, ich kann doch jetzt nicht für euch hier alles, ich kann jetzt nicht alles abnehmen. Ich sage immer, das von meiner Arbeit ist ein Gesprächsangebot. Aber es ist, das heisst nicht unbedingt, das Gespräch muss mit mir stattfinden. Das Gespräch kann mit dir allein stattfinden oder mit anderen. Oder so. Meine Idee wäre ja, oder mein Wunsch ist, dass das Thema rausgetragen wird in der Gesellschaft und nicht einfach Betroffene sagen, wie es ist, und die anderen sagen auch etwas dazu. Es geht über das aus.
Also auch, dass die nicht von Rassismus betroffenen Menschen untereinander auch die Arbeit machen, oder? Ist das gerade so ein bisschen
die Richtung? Ja.
Dass auch jetzt quasi, nur weil du zwei Bücher geschrieben hast zu dem Thema, jetzt nicht an jedem Tisch die Person bist, die alles über Rassismus muss erklären oder Antirassismus?
Einerseits will ich nicht die sein, die immer quasi alles muss erklären, aber ich will zum Beispiel auch nicht immer die sein, die sich einschaltet, wenn etwas passiert, das nicht in der Ordnung ist. Oder das finde ich, das ist nochmal ein anderes Thema.
Das finde ich mega ein spannendes Thema. Können wir kurz bei dem bleiben?
Okay.
Ist das okay? Weil, wir haben ja auch jetzt zum Beispiel einen Podcast mit der Sabir Ben Dacon aufgenommen. Sie ist Inklusionsexpertin und dort haben wir auch das Thema Allyship, also sich solidarisieren mit diskriminierten Menschen und auch aufstehen für die anderen. Im Feminismus kennen wir das ja auch, dass wir an Cis-Männer appellieren. Macht ihr euch stark in der Gruppe, wenn ein Mann eine Frau diskriminiert, dass ihr untereinander euch rügt quasi? So. Ich finde das ein mega wichtiges Thema, weil es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Also, sonst ist es ja immer beim Einzelnen, der betroffen ist. Und es ist auch immer die Arbeit bei dieser Person.
Es ist so, ja. Und ich würde aber im Positiven sagen, ich sehe schon auch immer mehr, die eben nachher wirklich auch sich beteiligen und wirklich auch sich einschalten und etwas sagen. Und ich erlebe es aber auch immer wieder, dass Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich hätte dort etwas machen müssen, aber ich habe jetzt nicht können. Oder warum habe ich echt nicht können? Oder findest du, ich hätte müssen oder so? Und dass man sich überhaupt die Frage stellt, finde ich eigentlich einen Fortschritt. Oder? Ich glaube, es ist auch schwierig. Wir müssen das auch als Gesellschaft lernen, dass wir nicht alles einfach so lassen, sondern auch vielleicht mal sich einschaltet und etwas dazu sagt.
Ich finde das mega schön, wie du das so beschreibst, den Prozess, wo, glaube ich, wahrscheinlich jede kennt, wenn sie jetzt da zulässt, von «Oh, jetzt hätte ich doch etwas sagen sollen» oder auch, dass die guten Antworten oder überhaupt die Worte erst im Nachhinein in den Sinn kommen. Und dass das aber dann auch ein Zeichen ist, dass du ja eigentlich schon voll im Prozess bist.
Total, ja, das ist schon schön.
Und das habe ich auch festgemerkt jetzt beim Lesen von deinem Buch, dass der ja einfach nie aufhört. Und ich finde, das schreibst du auch so schön. Es hat am Schluss noch so die Vision drin, von, ja, wie geht es dann weiter? Wie sind wir irgendwie eben weiter antirassistisch unterwegs? Und da merkt man ja, also was mir auch so gefällt, ist halt die Form, also du hast vorhin gesagt, eben 50 Jahre. Und das sind ja wirklich so Zeitdekaden und wir sind ähnlich alt. Du bist Jahrgang 76, ich 79. Und ich habe ja dann auch immer irgendwie, ich weiss, welche Zeiten das gewesen sind und kann so irgendwie auch assoziieren damit. Und merke ja dann immer auch, wie viel ich mir nicht bewusst war, wie ich eben nicht betroffen bin. Und diese Reflexion, die finde ich, darf ich gar nicht, also das ist einfach ein ständiger Prozess. Und ich glaube, allein schon, wenn man das bewusst hat, dass es nicht ist, ah ja, jetzt habe ich es verstanden. So ist es.
Ja, und ich glaube, es ist eben auch ein Prozess für uns Betroffene. Und das probiere ich fest zu transportieren in diesem Buch. Ich bin ja von dem nicht ausgeschlossen. Ich bin auch in die Gesellschaft geboren worden, wo man eben so und so und so mit gewissen Sachen umgegangen ist. Das hat ja mich auch geprägt. Und ich glaube, auch das ist eine wichtige Erkenntnis.
Mhm. Magst du da ein paar Beispiele nennen, wenn du sagst, so und so damit umgegangen ist? Was kommt dir da in den Sinn? Natürlich, du erklärst, also du schreibst dann viel im Buch darüber, aber vielleicht für die, die das Buch noch nicht gelesen haben.
Ja, da gibt es verschiedene Sachen, dass dadurch, dass ich zum Beispiel mehr gelernt habe, eher wegzuschauen, habe ich auch angefangen wegzuschauen oder kritisiert sogar, wenn jemand mehr auf Sachen gelüpft hat. Also ich habe in meiner Jugend, ich glaube, es ist wirklich so, in meinen so um die 18 habe ich die ersten Menschen gehabt um mich herum, wo ich, also People of Color, die Freunde, Freundinnen waren. Das hatte ich vorher nicht gehabt. Und es hat einen Teil von denen gegeben, die sehr intensiv sich mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt haben und das erlebt haben, logisch erlebt haben, wie wir das praktisch alle erleben. Aber ich wollte das nicht sehen und ich wollte das nicht hören. Und zwar, weil ich das Gefühl hatte, das macht alles noch schlimmer. Das ist nicht der richtige Weg von der Heilung, wenn wir das besprechen, wenn wir den Finger drauf zeigen und so weiter. Das ist so ein Teil. Ein anderer Teil ist, selber bei mir beobachten, wie ich nicht auf alle Menschen gleich reagiere. Wie ich gewissen Menschen vielleicht weniger zutrauen, anderen mehr. Woher kommt das? Oder? Ich, der mich eigentlich als sensibel würde bezeichnen, ich probiere offen zu sein, ich probiere allen Menschen gleich zu begegnen. Und wenn ich aber streng bin zu mir selber, merke ich, dass mir das nicht immer gelingt. Und das ist mir extrem wichtig zu schreiben, auch im Buch, um zu zeigen, eben auch ich, oder? Auch mir passiert das. Ich gebe mir zwar wahnsinnig Mühe, aber es gelingt mir nicht immer. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen dort einfach genug kritisch sind zu sich selber, oder? Das ist etwas, wo ich, wenn ich etwas kritisiere, dann das, dass es viel gibt, die sofort einfach sagen, und mit mir hat das nichts zu tun. Und ich begegne allen gleich. Und ich sehe keine Hautfarbe zum Beispiel. Das ist schon so. Also etwas, oder? Ja, okay, das ist vielleicht das, was wir wollen. Aber gelingt uns das wirklich immer? Ich glaube es eben nicht. Am wenigsten. Auch wir nicht.
Ist das auch so ein bisschen das, was du ja auch beschreibst im Buch, so dass man dann auch oft dazu verleitet ist? Also wir haben auch schon über das Thema Gaslighting oder einfach Abspielen auch von Gefühlen oder Erfahrungen geredet. Etwas, was ja viele erleben. Hat das auch so ein bisschen mit dem zu tun? Also ich weiss noch, am Anfang, als meine Kinder klein waren, oder? Junge Mutter, noch nicht so viel Erfahrungszeit, Auseinandersetzungszeit mit mir selber, dann bin ich manchmal so verleitet gewesen, auch meinem Sohn immer so ein bisschen sagen, ja, bist jetzt nicht traurig und das ist jetzt nicht so schlimm und nein, das hat jetzt nicht so weh da oder der hat das sicher nicht so böse gemeint. So. Natürlich andere Erfahrung, als jetzt du gemacht hast, aber so ein bisschen diese Sätze, die kennst du ja auch, oder? Ist das so ein bisschen auch das, was du ansprichst damit, dass man auch, eben wenn man sagt, ja, ich sehe keine Hautfarbe, dass dann auch ist so, ja, du hast das wahrscheinlich jetzt falsch verstanden.
Ja, also der Punkt mit «Ich sehe keine Hautfarbe» hat ja, das ist ja nicht a priori schlecht. Weil das heisst, da ist eine Absicht dahinter, alle Menschen gleich zu sehen und gleich zu behandeln. Fakt ist aber, dass nicht alle gleich behandelt werden, dass die Lebensrealitäten nicht alle die gleichen sind. Und ich würde mir wünschen, dass uns das bewusst ist und wir genug offen sind, um das zu probieren, anfangen zu sehen. Und dann heisst das eben, dass Hautfarben leider eine Rolle spielen.
Ja, ich finde das auch spannend, weil das ist ja so das Musterdenken, oder? Wo in den Menschen, oder immer auf den ersten Blick, das weiss man auch, wenn man so kleine Kinder, oder? Also so in der Entwicklungspsychologie findet das statt, oder? Irgendwann fangen kleine Kinder, hat Anne Wack zum Beispiel auch da im Gespräch mal gut beschrieben, so im versuchen einzuordnen, wo gehört wie, welcher Mensch an zum Beispiel, oder wie, also ist völlig egal. Und dann gibt's ja so, dass eben, man wäre ja so gern so. Oder? Und man hat so das Bild. Und ich glaube, was du dann ansprichst, oder ihr beide, ist ja auch, es tut weh, dort anzuschauen. Also ich sage dem auch, an die eigenen Schatten angehen. Schattenarbeit. Kann auch eine Therapiearbeit sein. Dass man eben auch mal die Seiten anschaut, dass ich selber, die einem echt nicht sympathisch sind, wo man auch nicht wahrhaben will, dass man sie vielleicht hat, wo man muss dringend reflektieren und dringend das im Bewusstsein arbeiten, aber wo gleich eben stattfindet. Oder? Also, ich finde das ein spannendes Thema. Also, ich habe das auch selber mit dem ganzen Rassismus-Auseinandersetzung wahnsinnig gut gefunden, immer wieder setzt dich mit deinem eigenen Rassismus auseinander. Und dann, oder, so ganz wie, nein, ich bin doch nicht rassistisch. Und dann, okay, schau mal wirklich an. Und dann wird es ja richtig spannend. Also wie dann findet Erweiterung vom Bewusstsein statt?
Ich gebe dir recht, nur glaube ich, dass es wirklich schwierig ist, bei sich selber anfangen herzuschauen.
Ja, das tut weh.
Das tut total weh.
Mega.
Es ist viel einfacher, bei anderen herzuschauen. Und darum probiere ich, oder das ist so ein möglicher Weg, dass ich eben sage, okay, du willst, oder du kannst bei dir nicht herzuschauen, also gebe ich dir meins. Mhm. Also sage ich dir, wie es bei mir ist, dass es mir sogar passiert, dass ich in den Bus hineingehe und meine Handtasche näher an mich herziehe, weil dort ein Mann steht, den ich unterbewusst irgend kategorisiere. Oder? Also erzähle ich dir das. Und vielleicht gelingt es mir durch das, dass du dann ehrlich bist zu dir selber und sagst, hey, das passiert mir ab und zu auch. Und vor allem möchte ich auch sagen, und was macht das mit dem Mann? Der spürt das nämlich. Und wenn dem das eine passiert, dann kann er mit dem umgehen. Aber wenn das sein Alltag ist und ihm das dreimal am Tag passiert, dann macht das einem längerfristig einfach kaputt. Und darum sage ich, müssen wir alle heranschauen. Und wer nicht bei sich selber heranschauen kann, ja, der soll halt mal zuerst bei mir heranschauen und zum Beispiel mein Buch lesen.
Unbedingt. Und das mit dem Schmerz, das ist der grösste Grund, das weiss man auch, wieso Leute negieren. Oder wie sie einfach, und das ist bei ganz vielen Themen so, es ist ja auch, also jetzt in unserer Kultur haben wir keinen Umgang mit dem Tod zum Beispiel, was immer für Menschen, die dann dem begegnen, unglaublich schmerzhaft ist und verletzend. Oder zu merken, es stirbt jemand nachts und alle tun einfach so, als ob nichts passiert wäre. Weil eben, es ist sofort der Abwehrimpuls. Und ich sage auch, wie, wenn er den Impuls spürt, das ist normal. Aber dann, eben wenn es irgendwie geht, mal anzuschauen, ja, wieso habe ich denn den?
Genau. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Man darf zuerst mal
ja,
so reagieren.
Es ist menschlich. Aber dann in eine Reflexion zu gehen, und das können nicht alle Menschen gleich. Und ich glaube, eben, das ist. Also ich versuche das auch, darum rede ich auch über verletzliche Themen, weil ich weiss, ich habe die Kraft dazu. Und ich weiss, es hilft anderen, die es vielleicht nicht können. Das höre ich auch immer wieder, auch wenn es um das Thema eben Ableismus oder Inklusion geht. Aber ich finde es gleich unglaublich immer wieder wichtig, darüber zu reden, eben wieso haben wir die Abwehrhaltung und wieso tut es eben so weh und dass es weh tut.
Ja, und was du auch sagst, ist, dass man ja auch nicht immer am gleichen Ort steht. Oder ich habe immer wieder Diskussionen mit Menschen, die sagen, hey, und ich habe so, also ich habe so einen schweren Rucksack zum Beispiel. Oder ich setze mich mit anderen Sachen auseinander. Die sind für mich persönlich wichtiger. Ich kann jetzt nicht irgendwie mehr um Rassismus kümmern oder um was weiß ich. Ich habe mit mir selber zu tun. Und das verstehe ich total gut und respektiere das auch. Aber im gleichen Atemzug habe ich dann manchmal das Gefühl, dass man mir auch sagen will, dass das heisst, dass das nicht so wichtig ist, was du machst, weil mir ist viel wichtiger. Irgendwo durch. So. Und es müsste ja alles Platz haben und jeder macht, was er kann, oder?
Ja, und was ich auch noch, also ein Gedanke ist noch so ein bisschen, in der Schweiz finde ich, haben wir einfach auch sehr so einen grossen Dankbarkeitsaspekt von, es geht uns ja da gut. Und da erleben wir ja das nicht, wie in anderen Ländern zum Beispiel. Also auch eben Rassismus zum Beispiel ist ein Thema, wo in der Schweiz anders oder weniger besprochen wird, wie jetzt zum Beispiel in Amerika. Und auch jetzt gerade wenn man sich einsetzt für Antidiskriminierung, man sehr, sehr oft hört, ja, aber da hast du es ja auch gut. Also ich meine, in anderen Ländern ist es viel schlimmer. Und natürlich. Und ich meine, es ist ja auch wichtig, dort drin auch die Privilegien zu erkennen, dass man nur schon, dass man die Arbeit machen kann, muss man privilegiert sein, auf eine gewisse Art und Weise.
Absolut.
Ich meine, die Menschen, die noch viel stärker oder mehrfach betroffen sind, vielleicht auch die Sprache nicht können oder so traumatisiert sind etc., haben gar nicht die Möglichkeiten, oder? Häufig. Aber das ist ja auch ein etwas, was uns auch ruhig behält, dass man immer könnte sagen, ja, aber da ist es im Fall auch gut. Und ich weiss nicht, ich war jetzt oft in Spanien gewesen, also ist jetzt mehr im Thema Inklusion. Und ich bin mir vorgekommen wie ein Mädchen, wo so, hä? Was? Aha! Ah, da ist das, aha, da ist alles barrierefrei. Ah, da, hä? Und ich bin so in meinem schweizerischen Denken von, dass es ja bei uns, wir sind Vorreiterinnen, bei uns ist alles gut. Und ich merke, das stimmt eben gar nicht. Man sieht es jetzt nicht, aber du lächelst.
Ja, mir ist ganz viel da durch den Kopf. Es ist das, was du ansprichst mit dem, dass es hier anders ist als an anderen Orten. Ich glaube, das hat mich auch davon abgehalten, lang etwas zu machen, weil ich vielleicht das selber ein Stück weit auch gedacht habe. Also man hat ja gesehen, wie es war in den USA, wie es war in Südafrika, Nachwirkungen hat bis heute. Das ist eine ganz andere Geschichte in der Schweiz. Das ist völlig klar. Aber das macht es eben so schwierig, auch dort zu sehen, dass da ganz viele offene Wunden sind, die man irgendwie mal anschauen muss.
Jetzt, du hast, eben, ich finde immer wieder so das Bild von der Wunde, ich nutze das gern für so emotionale Verletzungen, weil wir haben da ja auch so Diskrepanz, wenn es eine körperliche Wunde ist, dann ist wie klar, die darf man auch irgendwie pflegen, schonen, ein Pflaster drauf tun, einen Verband und so weiter. Und wenn es um seelische Wunden geht, dann haben wir ja weniger einen Umgang damit. Also das heisst, die sind nicht so sichtbar. Alles, was nicht sichtbar ist, ja, tut man eh gerne. Eben ist nicht so schlimm. Jetzt, du hast die Wunden auch, also zeigt oder da eben das Spickeli, wo du willst zeigen, ganz viel behaltest für dich. Und wo ich das so hat dürfen, die Reise von dir wie anlesen, habe ich gemerkt, eben es tut ein, also es berührt sehr, es tut dann weh in die eigene Auseinandersetzung gehen. Und für mich liegt aber in dem inne auch eine Freiheit, wo dann wieder daraus raus entsteht. Also die Wunden, oder ich erlebe das auch bei persönlichen Wunden immer wieder, also wenn ich mich eben die anschaue und dann auch, ja, vielleicht das Pfläscherli drauf tue oder ihnen gut schaue und wirklich schaue, was ist denn da eigentlich, dann entsteht ja in dem innen auch wieder etwas Neues, eben an vielleicht erweitertes Bewusstsein. Also mir hat es jetzt nochmal, oder einfach so das Gefühl, bin so über ein paar Grenzen nochmal raus. Und da löse ich ja dann etwas aus. Und Mara hat gesagt, sie macht gute Erfahrungen, wenn sie so die Verletzlichkeit zeigt. Jetzt das Buch ist, wie lange ist schon das? Ein paar Monate, oder? Wann sind wir an deiner Lesung gewesen? Das ist 2 Monate. Ich bin so schlecht
in der Zeit. Die Lesung war Anfang September. Gewesen. Das Buch ist Ende August
rausgekommen. Genau. Was ist die Erfahrung? Also, weißt, jetzt hast du es gemacht, also du zeigst es zum zweiten Mal. Wie erlebst du das?
Es ist eben schon zum allergrössten Teil positiv. Es ist total schön. Es ist genau das, was dir beschreibt. Wenn man sich öffnet, öffnen sich andere auch. Es geht ganz viel
auf und man kann dann gemeinsam an dem irgendwie weitermachen. Und das finde ich extrem schön. Und vor dem hatte ich viel zu viel Angst gehabt, noch vor, ich sage jetzt 10 Jahre. Ich hätte es niemals gewagt. Ich behaupte bis heute, dass die Offenheit auch nicht wäre vorhanden gewesen, aber ich weiss es eigentlich ja nicht. Vielleicht hat man auch dann schon etwas anstossen und erreicht. Aber die Frage ist, wie hat man es erreicht?
Gibt es etwas jetzt in diesen Monaten, wo dir besonders geblieben ist? Weißt du, so am Positiven oder am Schönen, was du erlebt hast im Zusammenhang jetzt mit den Maschinen von deinem Buch?
Ich merke einfach, dass die Gesellschaft alles in allem doch weiter ist, als sie vor ein paar Jahren war. Man hat immer ein bisschen von einem Backlash. Den spüre ich. Aber ich glaube, dass das manchmal halt leider ein Stück weit ein bisschen dazu gehört, damit man aus dem heraus auch wieder wachsen und weitermachen kann. Und im Grundsatz glaube ich ein Stück weit an meine Vision, die eine Vision ist am Schluss des Buches, aber ich glaube schon auch an das.
Es gibt auch Hoffnung, oder? Also ich höre viel Hoffnung da drin auch. Ist das auch ein Wunsch, dass es Hoffnung, dass du kannst Hoffnung auslösen?
Es ist ein Wunsch, dass ich Hoffnung auslösen kann. Ich würde eher sagen, mein Wunsch ist, dass ich etwas auslösen kann, das dazu führt, dass man zu sich selber sagt, hey, ja, diesen Weg gehen wir weiter und der ist noch nicht beendet.
Ich möchte noch ganz schnell, bevor wir nachher dann fast am Schluss sind, aber weil das ist etwas, was mir mega gut da hat, an deiner Lesung, wo ich war, im Kaufleuten eben im September. Das hat mir so Mut gegeben. Also, weil wir tun ja oft, und das ist ja auch wichtig, dass wir Probleme benennen und dass wir auch über die Reaktionen, die es auslöst, reden und dass wir wachsam bleiben quasi. Und ich habe mich so gestärkt gefühlt nach dieser Veranstaltung, weil du das auch nochmal so benannt hast, weil eben man dann auch vielleicht vergisst schnell, dass wir auch Schritte gegangen sind und dass wir doch auch weitergekommen sind und dass es nicht mehr gleich ist wie vor 50 Jahren und das Bewusstsein schon mehr da ist oder die Gleichgültigkeit weniger. Und ich will das gerade nutzen, um dir auch Danke zu sagen für das. Also ich bin sehr gestärkt dann auch aus dieser Veranstaltung raus. Und auch andere, die da waren, haben das so empfunden.
Danke vielmals. Und das wiederum stärkt mich. Ich glaube eben, das ist schon schön, wenn man spürt, wir sind ganz viele, die letztlich wir sind gemeinsam, die sich für etwas einsetzen oder für ganz viele verschiedene Sachen einsetzen, die uns auch gemeinsam irgendwie werden weiterbringen.
Wir haben leider keine Kamera da und ich bin sehr oft sehr froh, dass wir sie nicht haben. Und gleichzeitig möchte ich euch kurz beschreiben, was ich jetzt beobachtet habe, weil es mich sehr berührt, ist, dass wenn du, Angelique, darüber redest, eben, dass du dich vor 10 Jahren nicht getraut hättest und dann den Prozess beschreibst, eben, was jetzt für Reaktionen kommen und dann aber auch sagst, wir sind nicht am Ende, dann leuchten deine Augen so stark und es wird so spürbar, oder was für eine Kraft da ist. Und das ist wirklich auch etwas, eben, ich habe vielleicht jetzt auch gesagt, das Buch tut weh, aber ich möchte auch noch sagen, das Buch macht unglaublich Mut. Weil du schaffst es, in einer wahnsinnigen, einer guten Art einen Mix zu machen, von den Finger auf die Wunde zu legen und gleichzeitig in Verbindung zu bleiben. Und das ist ja auch für Mara und mich immer wieder so wichtig, oder jetzt auch in dem Podcast, dass wir in Verbindung sein wollen. Und das ist so berührend, wenn man dir jetzt so zuschaut. Ich danke dir für das Gespräch, weil du hast das, oder? Und es kommt dann so das Blitzen so bei deinen Augen durch. Ich würde so gerne jetzt können, so deine Augen. Und jetzt, wenn du einfach noch kurz in die Vision, eben jetzt hast du das gemacht und das ist ja wirklich auch eben ein Schritt aus der Komfortzone. Und ich sage immer, ja, außerhalb der Komfortzone, da ist die Angst und die Unsicherheit, aber es ist natürlich eine totale Entwicklung und neues Bewusstsein. Was kommt noch, wenn jetzt so Wenn das ausgestrahlt wird, sind wir in einem neuen Jahr. Hast du Visionen weitere oder sagst du einfach mal setzen lassen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin grundsätzlich auf so durch das Leben, schon das Leben lang, dass ich immer schon wieder Ideen habe und schon wieder neue Ziele. Und manchmal bin ich mir selber schon wieder 3 Schritte voraus. Und das ist eben auch anstrengend. Und irgendwann bin ich in eine neue Phase hineingekommen, wo ich angefangen habe, mehr im Itzen sein. Und in dieser Phase bin ich nach wie vor, das finde ich eben noch eine positive Phase.
Ich will es ja auch bei mir einfach Berufschaft, so in der Stressprävention und Achtsamkeit. Und mit Achtsamkeit, was hilft dir da dabei? Das nimmt mir jetzt gerade Wunder, oder so in dem Jetzt-Sein.
Also es ist total schwierig im Jetzt-Sein, aber einfach auch mal das Jetzt können annehmen und geniessen und darüber nachdenken und über das Jetzt nachdenken und nicht immer nur über das Morgen.
Darf ich auch noch ein «Was hilft dir?» Frage stellen in Bezug auf Verbindung, in Verbindung bleiben? Weil ich kann mir vorstellen, dass auch viele, die zuhören, das kennen, ich kenne es mega fest von mir selber, dass ich manchmal auch dann mich mega muss anstrengen, irgendwie jetzt nicht meine Empathie anderen Menschen gegenüber zu verlieren, wo vielleicht auch noch nicht am gleichen Punkt sind oder eben in Verbindung zu bleiben. Was hilft da dort, dass das nicht verloren geht?
Probieren, sich selber immer wieder ein bisschen zu hinterfragen, sich selber kritische Fragen stellen, das probiere ich einfach ganz fest. Und das klingt mir auch nicht immer. Aber so etwas Kleines, was ich immer wieder beobachte, da sind wir jetzt an einem ganz anderen Ort. Aber Begegnungen, die ich zum Beispiel habe mit Quizkandidaten, wo ich merke, wenn ich von denen zuhöre, was da plötzlich kommt. Und das nehme ich so mit für mein alltägliches Leben. Probieren mit offenen Ohren, Augen durch die Welt zu laufen und die Offenheit zu behalten. Das klingt eben nicht immer, aber ich probiere es.
Danke vielmals.
Es passt wahnsinnig gut gerade in meinen Coaching-Hack. Ich habe gerade noch einen zweiten, weil es mir einfach in den Sinn kam, weil du jetzt eigentlich beide gebracht hast, aber den habe ich nicht vorbereitet. Aber der, den ich vorbereitet habe, ist nur ein Gedanke. Und zwar ist es eine von meinen wichtigsten Vorannahmen in meinem ganzen Leben. Und das ist ein Satz, und der lautet: Ich weiss es nicht. Und den möchte ich nie verlieren. Und ich glaube, dass das ein Gedanke ist, der genau das ermöglicht, was du jetzt gesagt hast, was dir hilft, in Verbindung zu bleiben. Ich weiss es nicht. Und das andere ist, wie wir es einfach gerade zeigen, wenn ihr jetzt sagt, ich will das auch ein bisschen mehr können, so im Jetzt-Sein. Und dann haben die Leute oft das Gefühl, Achtsamkeit bedeutet dann ganz viel meditieren und irgendwie jeden Steinchen sehen. Ja, kann man alles machen. Aber eigentlich heisst achtsam sein oder was einem hilft, ist sinnlich wahrnehmen. Und das hast du jetzt vorhin gerade beschrieben, nämlich eben einfach einmal schauen, was gibt's denn zu sehen, mal anhören, mal anspüren, also über alle Sinn wahrnehmen. Wenn ihr das macht, dann sind ihr automatisch im Hier und Jetzt. Das ist so ein Trickchen. Was hast du für ein Buchtipp?
Hey, danke so. Ich nehme im Fall auch immer mega viel für mich aus deinen Coaching-Hacks, wie man so sagt.
Okay, danke.
Ja, ich habe natürlich wieder einen Büchertipp mitgebracht und es bietet sich ja mega an, dein Buch zu empfehlen. Angelique Beltner, «Rassismus im Rückspiegel», erschienen im Limmat Verlag. Wir nehmen sie in die Shownotes und man wird dich wahrscheinlich auch noch können jemanden zu sehen oder lesen, hören. Wir schauen dann, was wir verlinken können.
Gibt es den Film noch zum Verlinken, den du am Anfang erzählt hast?
Den kann man immer noch nachschauen.
Gut, dann tun wir in dem Fall auch in die Shownotes. Und magst du noch, wir haben noch ein bisschen Zeit, uns gefällt ja der Titel so wahnsinnig gut. Und ich weiss, es ist schon an der Lesung, aber es sind ja nicht alle an deiner Lesung gewesen, Kaufleute. Woher kommt der?
Es gibt einerseits eine Geschichte in diesem Buch, wo es wirklich um einen Rückspiegel geht, nämlich an meiner Autoprüfung. Die Autoprüfung habe ich 2-mal gemacht. Beim ersten Mal
ich auch.
Beim ersten Mal bin ich durchgefallen. Und
soll ich es verraten oder soll ich es nicht verraten? Nein, ich verrate es jetzt nicht. Ich bin jedenfalls durchgefallen beim ersten Mal und es hat etwas mit dem Rückspiegel zu tun gehabt und es hat ziemlich sicher auch etwas mit Rassismus zu tun gehabt. Und das zweite, Rassismus im Rückspiegel, ist für mich auch ein bisschen, je nachdem, wie man in den Rückspiegel schaut, sieht man nicht immer das Gleiche. Man kann den Rückspiegel ein bisschen drehen, man kann sich selber ein bisschen versetzen und dann sieht man ein bisschen weiter oder ein bisschen weniger weit und manchmal, je nachdem, wo man hergeht vor einem Rückspiegel, sieht man auch plötzlich sich selber. Und das heisst, man kann sich eigentlich immer selber entscheiden, was man sehen
will. Oh, wie schön. Du darfst noch eine Karte ziehen. Mhm. Der Abschluss.
Gut. Jetzt bin ich eben in einem Alter, wo ich langsam...
Ich habe im Fall eine Lesebrille gekauft am Wochenende. Das war ein Prozess.
Eieiei.
Wie ich immer den gemacht habe.
Ja, und was eben jetzt auch ist, und das ist neu, dass ich an meinen Lesungen nachher eine Brille muss anlegen muss. Und dass aber die Sicht so ist, dass ich dann manchmal noch so weit bin, dass ich es vergesse und dann erst merke im Lesen, und das ist wirklich ein Seich. Also, hier steht: Zu was hast du Nein gesagt, wo es dir schwer fiel? Also das tönt, die Frage tönt nach etwas Einmaligem. Das ist natürlich leider nicht einmalig, sondern das kommt immer wieder vor. Dass ich das Gefühl habe, ich sage oft oder so oft nicht Nein, wo ich vielleicht denke, ich hätte sollen Nein sagen. Zu was hast du Nein gesagt, wo es dir schwer fiel? Also, es fällt mir wirklich immer wieder schwer. Es fällt mir immer wieder schwer.
Und ich finde auch allein, dass man einfach immer wieder darüber redet, wie schwer es fällt. Mir fällt es auch immer wieder so schwer. Tut man doch auch gerade schon etwas auf, wo man dann mehr darf Nein sagen. Wenn wir wissen, das geht uns allen so oder vielen so, dann nachher ist es ja auch normaler, dass man Mühe hat. Und dann kann man auch eher sagen, ich hätte eigentlich gerne Nein gesagt, aber ich kann es in dem Moment nicht können. Kann ich jetzt noch?
Nein sagen hat ja oft mit Verletzungen zu tun. Mhm. Und das muss man können, aushalten.
Mhm. Da kann ich auch nur die Storys an mich noch empfehlen von der Sarah, weil du nimmst das auch immer wieder auf. Sachen können absagen, Nein sagen, dass es schwierig ist, aber dass es auch ein Akt von Selbstfürsorge kann sein.
Oder sogar Fürsorge für die anderen, sage ich an mich. Weil wenn nie Nein sagst und ausbrennst, dann haben dann alle, die dich gerne haben, auch nichts davon.
Mm. Aber ich spüre dich, Angelique, ich kenne das mega fest auch. Und ich danke dir wirklich sehr, bist du bei uns
gewesen. Zum Glück hast du uns nicht Nein gesagt.
Ja.
Nein, das hätte ich bereut. Das hat
so
ich bereut.
Schön bist du das da gewesen. Danke viel, viel mal.
Ich danke euch ganz herzlich.
Danke fürs Gespräch.
Und danke euch da draussen fürs Zuhören. Auch in dem neuen Jahr, wo wir ja dann schon sind. Danke, dass ihr diese Folge teilen, herzeln, bewerten, abonnieren, was ihr auch immer könnt auf euren Streaming-Plattformen. Und schön sind ihr da.
Danke, Sarah. Ich gehe jetzt meine Lesebrille abholen bei der Optikerin.
Ha. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.